Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wie gespalten ist die Republikanische Partei in den USA? Wie viel Rückhalt und von wem hat Donald Trump, wenn er sich tatsächlich entscheiden sollte, nochmals als Präsidentschaftskandidat anzutreten? Denn alles deutet darauf hin, dass er es tut. Die Frage ist nur noch, wann? Vor den Midterms am 8. November oder danach? Mike Pence scheint das auch zu wollen. Der Mann, der unter Trump 4 Jahre lang Vizepräsident war, der aber auch Joe Biden zum Präsidenten machte. Wer ist dieser Mann wirklich? Und wie viel Rückhalt hat er in seiner Partei? Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Und um Antworten auf diese Fragen zu finden, reiste unser Korrespondent Steffen Wurzel in die Heimat von Mike Pence, nach Indiana, wo der 4 Jahre lang bis 2017 Gouverneur des Bundesstaates gewesen ist und wo er bis heute viele Fans hat.
Hello, sir.
Hello. Yeah.
How are you doing?
Good. Yourself?
Wer nach Fans von Mike Pence sucht, wird im US-Bundesstaat Indiana sehr schnell fündig. Hier wurde der 63-Jährige geboren, hier war er Gouverneur und seit er nicht mehr US-Vizepräsident ist, wohnt Mike Pence auch wieder in Indiana. Genauer gesagt in der Kleinstadt Zionsville im Boone County.
Oh, he's all right. I mean, he did a good job.
Der ist gut. Er hat seine Sache immer gut gemacht. Sowohl hier im Bundesstaat als auch auf US-Bundesebene.
At the state level and the national level.
Corey ist Bauarbeiter, wie er erzählt. Der Mitte-30-Jährige sitzt auf einer Parkbank am Rande des kommunalen Festplatzes von Zionsville. Heute ist hier große Landwirtschaftsmesse. Händler aus der Region präsentieren fahrbare Rasenmäher und Mini-Planierraupen. Landwirte verkaufen Marmelade, Honig und andere frische Lebensmittel. Kaninchenzüchter führen in einer Halle stolz ihre Tiere vor. Bauarbeiter Corey erinnert sich an Pence, als dieser noch Gouverneur des Bundesstaates Indiana war, von 2013 bis 2017. Und natürlich erinnert er sich an Mike Pence als US-Vizepräsident neben Donald Trump von 2017 bis 2021.
He helped a lot with the roads. There's a lot of road work needs to be done around the whole country.
Hier in Indiana hat Pence viele Straßen bauen lassen. Überall in den USA brauchten wir neue Straßen. Und als US-Vizepräsident hat er in Washington einfach gut aufgepasst, dass alles unter Kontrolle bleibt. Das lief nach dem Motto: guter Bulle, böser Bulle.
He was kind of the good cop, bad cop situation.
Sandy Kinsler hält ihre Hand über die Augen, um im staubigen Sonnenlicht ihre beiden Enkelkinder erkennen zu können. Der Ältere ist gerade vom Pony abgestiegen, jetzt reitet die Jüngere über den Parcours.
I like his values. I think the people that know Mike Pence.
Mir gefallen die Wertvorstellungen von Mike Pence. Ich denke, alle, die ihn und seine konservative Art kennen, schätzen seine Wertvorstellungen. Aber die Kehrseite ist, dass er diese eine Sache gemacht hat. Und deswegen gibt es viele harte Konservative, die sagen, der kommt für mich nicht in Frage. Es gibt nämlich immer noch sehr viele Trump-Fans.
Tough conservatives that will say no, no way. Because there are still a lot of Trump-lovers out there.
The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270.
Diese eine Sache, damit spielt Rentnerin Sandy Kinsler auf den 6. Januar 2021 an.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
9 Wochen nach der Präsidentschaftswahl in den USA machte der Republikaner Mike Pence im US-Kongress den Demokraten Joe Biden offiziell zum neuen US-Präsidenten, trotz unverhohlener Drohungen durch Donald Trump und dessen Anhänger, die Pence an den Galgen wünschten.
And Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our country. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. I will tell you right now.
Pence beugte sich dem Druck und den Gewaltdrohungen nicht. Als amtierender Vizepräsident und qua Amt auch als Präsident des US-Senats fiel ihm die zeremonielle Aufgabe der Wahlbestätigung laut Verfassung zu.
The chair declares the joint session dissolved.
Obwohl am 6. Januar 2021 rechtsradikale Anhänger Donald Trumps das Parlamentsgebäude stürmten, im Kongress randalierten und "Hängt Mike Pence auf" skandierten, bestätigte dieser den Wahlsieg seines politischen Widersachers Biden, demonstrativ schnörkellos und unbeeindruckt.
In half a mile, exit the highway.
Fahrt nach Terre Haute, ganz im Westen von Indiana. Der Politologe Matthew Birkbauer lehrt dort an der Indiana State University.
Sounds like fun.
Er ist Experte für US-Präsidentschaftswahlen und er sagt, Mike Pence Verhalten am 6. Januar 2021 ist das, was später einmal in den Geschichtsbüchern über ihn stehen wird.
Es ist genau diese eine Entscheidung, Trump bei der offiziellen Auszählung der Wahlleutestimmen nicht zu unterstützen, obwohl eine kleine Gruppe um Donald Trump die Stimmen zurück in die Bundesstaaten schicken lassen wollte, um vermeintliche Unregelmäßigkeiten zu prüfen. Das hat Pence abgelehnt. Unter Republikanern gibt es viele, die sagen, Pence hat sich angemessen verhalten. Viele andere sagen aber auch, er hat sich nicht angemessen verhalten.
Pence muss sich seit dem 6. Januar 2021 immer wieder rechtfertigen für sein Verhalten, wenn er vor Unterstützern der Republikanischen Partei auftritt.
Now there are those in our party who believe that in my position as presiding officer over the joint session.
In meiner Partei gibt es Stimmen, die sagen, dass ich als Leiter der Sitzung damals die Autorität gehabt hätte, bestimmte Wahlleutestimmen zurückzuweisen. Aber die US-Verfassung gibt dem Vizepräsidenten dieses Recht nicht. Es gäbe auch kaum etwas Unamerikanischeres, als wenn eine einzelne Person den US-Präsidenten bestimmen könnte.
There's almost no idea more un-American than the notion that any one person could choose the American president.
In den USA sind viele der Meinung, dass Mike Pence am 6. Januar 2021 in Washington nichts Geringeres als die amerikanische Demokratie gerettet hat, mindestens aber die Verfassung. Die meisten linken und progressiven Amerikaner hingegen werden nicht müde zu betonen, Pence sei ein ultrakonservativer Politiker am ganz rechten Rand seiner Partei. Verfechter eines klassischen Familienbildes, Mann, Frau, Kinder, gegen die Regulierung von Schusswaffen, gegen Abtreibung und streng verankert in seinem christlich-evangelikalen Glauben.
I'm a Christian, a conservative and a Republican in that order.
Er sei ein Christ, ein Konservativer und ein Republikaner in dieser Reihenfolge. So betont es Mike Pence in Reden immer wieder. Politologe Matthew Birkbauer.
Als Gouverneur hat Pence hier in Indiana ein Gesetz zur Wiederherstellung der Religionsfreiheit vorangetrieben. Und das, obwohl Religionsfreiheit schon in der US-Verfassung garantiert wird. Letztlich ging es bei dem Gesetz um Fragen wie, darf ein Konditor Nein sagen, wenn ein homosexuelles Brautpaar eine Hochzeitstorte bei ihm kaufen will?
Nicht wenige Linksliberale in den USA bezeichnen Mike Pence als Schwulen- und Frauenhasser. Mit dem Religionsgesetz stieß er 2015 selbst im überwiegend konservativen Indiana auf heftigen Widerstand. Nicht nur der republikanische Bürgermeister der Hauptstadt Indianapolis warnte damals vor zu viel religiösem Eifer. Matthew Birkbauer von der Indiana State University.
Einige der größten Unternehmen des Bundesstaats stellten sich gegen das Gesetz, zum Beispiel der Pharmakonzern Eli Lilly. Die Befürchtung war, dass Firmen künftig keine offen homosexuellen Mitarbeiter mehr nach Indiana locken könnten. Die Unternehmen warnten davor, bei der Suche nach Wissenschaftlern oder anderen hochqualifizierten Arbeitskräften keine Leute mehr zu finden, weil Indiana mit dem Gesetz einen Ruf bekommen würde, schwulenfeindlich oder transfeindlich zu sein.
Die traditionellen Familienwerte und seine evangelikale Frömmigkeit, diese beiden Themen ziehen sich wie ein roter Faden durch das Leben von Mike Pence. Das macht auch das offizielle Ölgemälde in der Gouverneurs-Ahnengalerie deutlich, das im Vorzimmer seines früheren Büros hängt, neben dem Schreibtisch von Sam Frain, der eine Art Protokollchef des Gouverneurs von Indiana ist und auch schon für Vorgänger Mike Pence gearbeitet hat.
Es war ihm wichtig, dass auf dem Gemälde im Hintergrund auch ein Familienfoto zu sehen ist. Die Familie ist das Wichtigste in seinem Leben. Das Zweitwichtigste ist für Mike die Bibel. Auch die ist hier auf dem Gemälde zu sehen. Dahinter die beiden Flaggen der USA und des Bundesstaates Indiana.
Seitdem Mike Pence nicht mehr Vizepräsident ist, hat er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit Januar 2021 hat er einige Reden bei Veranstaltungen von konservativ-republikanischen Gruppen gehalten. Vor einigen Wochen ist Pence auch in den Wahlkampf eingestiegen. Im November sind in den USA Parlamentszwischenwahlen und überall im Land buhlen Kandidatinnen und Kandidaten um Endorsements, also um offizielle Unterstützungsbekundungen durch prominente Politiker wie Mike Pence. Das Interessante ist, der frühere zweite Mann im Staat hat zuletzt Kandidatinnen und Kandidaten unterstützt, die sich offen gegen Donald Trump stellen, so etwa in den US-Bundesstaaten Arizona und Georgia. Das mag klingen wie ein unwichtiges Detail des Wahlkampfs in den USA, wird aber von politischen Beobachtern als Zeichen gedeutet, dass sich Mike Pence aus dem Windschatten Donald Trumps lösen will, um 2024 möglicherweise selbst anzutreten für das höchste Amt im Staat. Mike Pence hat sich bisher nur selten öffentlich geäußert zu seiner Rolle am Tag des Kapitolsturms von Washington. Und wenn, dann immer nur sehr zurückhaltend. Als dunklen Tag in der US-Geschichte bezeichnete Pence den 6. Januar 2021, knapp ein halbes Jahr danach.
January 6 was a dark day in the history of the United States Capitol.
Auf das Ausmaß der ungezügelten Gewalt an diesem Tag sowie die mindestens 5 Toten und zahlreichen Verletzten ging Pence bei dieser Rede in der Richard Nixon Library in Kalifornien nicht ein. Auch nicht auf die immensen Schäden, die die durch Donald Trump und rechtsradikale Stimmungsmacher aufgehetzten Randalierer anrichteten. Weder auf die direkten Sachschäden noch auf die indirekten Schäden an der amerikanischen Demokratie.
But thanks to the swift action of Capitol Police.
Dank des raschen Eingreifens der Parlamentspolizei konnte die Gewalt eingedämmt werden. Das Kapitolgebäude wurde gesichert, die Sitzung der beiden Kammern wurde noch am selben Tag wieder aufgenommen und wir brachten unsere Arbeit zu Ende, das Auszählen der Wahlleutestimmen aus allen Bundesstaaten.
Tony Moravec ist Geschäftsmann aus Columbus, der Geburtsstadt von Mike Pence. Er unterstützt ihn seit Jahren mit Spenden.
Ich denke, es wird tremendously handicap.
Sein Verhalten am 6. Januar wird es Mike bei künftigen Wahlen sehr schwer machen. Vor allem dann, wenn auch Donald antritt. Dann würde The Donald wohl gewinnen gegen Mike. Auch in anderen Wahlen wird es Mike wohl schwer haben. Manche in der Partei sehen ihn als Verräter. Ich sehe das zwar nicht so, habe aber zugegebenermaßen auch gemischte Gefühle. Aber ich kenne und respektiere ihn. Er ist immer noch ein guter Freund.
I respect what he does and he's still a dear friend.
Die konservative Basis in Zionsville, wo sich Mike Pence ein Haus gekauft hat, unterstützt den früheren Vizepräsidenten. Pence würde einen guten Präsidenten abgeben, da ist Bauarbeiter Corey überzeugt. Besser als die, die jetzt das Land regierten, würde er allemal sein.
Yeah, I don't see anything wrong with it. I think he'd make an all right president. Be a lot better what we got now.
Ein wahrer Republikaner, der Bauarbeiter Corey, und ein echter Fan von Mike Pence. Doch hat dieser echt Chancen, von den Republikanern als Präsidentschaftskandidat aufgestellt zu werden? Oder ist die Partei nicht doch nach wie vor eine Trump-Partei? Das möchte ich wissen von meinem jetzigen Gesprächsgast. Thilo Kössler hat 5 Jahre lang sowohl Donald Trump als auch Mike Pence erlebt in seiner Zeit als USA-Korrespondent von Deutschlandradio, nämlich zwischen 2016 und 2021 und ist bis heute im Thema drin. Nun sitzt er mir im Studio gegenüber. Hallo, Herr Kössler.
Grüß dich, Frau Wohler.
Herr Kössler, wie viel Rückhalt hat Trump in seiner Partei?
Ah, der Rückhalt ist nach wie vor sehr, sehr groß, wobei das Stimmungsbild nicht so ganz eindeutig ist. Man kann sagen, die Republikaner sind immer noch die Trump-Partei, aber er ist nicht mehr ganz unangefochten. Er ist schwer belastet worden durch die Untersuchungskommission zum 6. Januar, zum Sturm aufs Kapitol. Und die Unterstützung für ihn bröselt ganz eindeutig. Die Hälfte der Republikaner sagt, man wünscht sich eine Alternative. Das hat nun gar nichts unbedingt mit den belastenden Dingen im Untersuchungsausschuss zu tun, sondern in weiten Strecken auch mit Donald Trump selbst, der einfach so verhaftet ist in seiner Story, das war die große Lüge, die große Wahllüge. der sich Retro-Auftritte liefert mit denselben Argumenten wie 2016 und 2020. Statt die Demokraten zu bekämpfen, geht er gegen Parteifreunde vor, zum Beispiel gegen Liz Cheney oder Adam Kinzinger, die diesen Untersuchungsausschuss mitgeleitet haben. Und ich glaube, dass die Leute was Neues hören wollen. Und vor allen Dingen ist Donald Trump dann doch durch diese Wahl ein bisschen stigmatisiert. Er gilt als eben nicht mehr der Winner-Typ, sondern er ist ein Loser. Und Loser wählt man in den USA nicht.
Herr Köstler, was würde geschehen, wenn man sich entscheiden würde, Trump juristisch zu belangen? Denn ein Prozess gegen ihn wäre ja schon mit ziemlichen Risiken behaftet. Einerseits, er würde zum Märtyrer werden und andererseits muss ein Putschversuch ja geahndet werden.
Ich glaube, das ist genau der Spagat, den Sie beschreiben, exakt. Ich meine, die Vorwürfe sind gewaltig. Es geht um den Vorwurf des verschwörerischen Aufruhrs und es geht um den Vorwurf, die Wahl manipulieren zu wollen, indem Donald Trump versucht hat, Wahlmänner und Wahlfrauen in dieses Gremium zu berufen, die dann das Ergebnis verfälschen sollten. Er ist damit der erste Amtsinhaber in der amerikanischen Geschichte seit 246 Jahren, der den friedlichen Machtübergang boykottieren wollte. Und es hat sich herausgestellt, nichts war zufällig. Alles folgte einem Plan. Donald Trump wollte einen Putsch haben. Und wie Sie richtig sagen, Merrick Garland, der Justizminister, auf den kommt es jetzt an. Er wird die Entscheidung fällen müssen, klage ich ihn an oder nicht. Auf der einen Seite gibt es Risiken und Nebenwirkungen. Donald Trump sagt, das ist hier eine einzige Hexenjagd gegen mich. Er stilisiert sich als Opfer. Auf der anderen Seite stehen natürlich die Prinzipien des Rechtsstaates auf dem Spiel. Und das ist eine ganz schwierige Gratwanderung, vor der Garland steht. Es geht ja auch noch um einen politischen Aspekt, nämlich es geht darum, diese Legendenbildung von dieser großen Lüge ein für alle Mal zu stoppen. Und da wäre ein Prozess auch noch mal sehr, sehr sinnvoll, das aufzuarbeiten.
Das kann also wirklich mit so einem Prozess und mit so einem Urteil dann vollzogen werden, dass diese Lüge ein für alle Mal von der Bildfläche verschwindet.
Na, es muss dann aufgearbeitet werden in diesem Prozess. Es ermittelt eine Grand Jury schon, offenbar viel intensiver, als man das gewusst und angenommen hat. Es wird im ganzen Land ermittelt, überall werden Leute einvernommen. Und das Justizministerium nimmt sich dieser Sache jetzt offenbar wirklich sehr, sehr intensiv an, sodass sich die Zeichen verdichten, dass Garland möglicherweise tatsächlich Anklage erhebt.
Ich komme nochmal auf Trump zurück, denn ich frage mich, was sagt es über die Republikaner aus, dass Trump immerhin, welche Chancen auch immer, aber sie hat auf die Nominierung als Präsidentschaftskandidat. Welcher Flügel steht für ihn? Welche Rolle spielen dabei die Evangelikalen? Was können Sie dazu sagen?
Naja, er hat die Partei ganz, ganz weit nach rechts gerückt. Und er hat eine ganz geschickte Personalpolitik betrieben über die Primaries, dieses Prinzip, dass innerhalb der Parteien Vorwahlen stattfinden. Und überall, wo ein Kandidat antrat, der ihm gegenüber nicht loyal war oder der möglicherweise sogar in gewisser Weise in Opposition stand, hat er einen Trumpisten als Gegenkandidaten ins Spiel gebracht und den mit vielen, viel Geld unterstützt. Er hält immer noch die Zügel in der Hand und Trumps Programmatik verfängt natürlich bei allen, die sich durch die demografische Entwicklung gefährdet sehen. Im Jahr 2040, 2045 um den Dreh herum werden die Weißen nicht mehr in der Mehrheit sein, sondern in der Minderheit. Und das löst bei gerade der weißen Landbevölkerung ganz große Ängste und Sorgen aus. Man fürchtet um gewisse Privilegien. Und damit spielt Donald Trump. Das ist der rassistische Kern der Trumpschen Politik.
Herr Köstler, welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach in dieser komplexen Gemengelage Mike Pence? Ist er in Ihren Augen tatsächlich ein Gegenentwurf zu Trump? Denn beide, sowohl Trump als auch Mike Pence, lassen zwischen den Zeilen vermuten, dass beide mit der Präsidentenkandidatur liebäugeln.
Also von Donald Trump weiß man das. Donald Trump.
Aber er hat es noch nicht verkündet.
Er hat es noch nicht verkündet, weil er natürlich erstmal die Zwischenwahlen am 8. November abwarten muss. Wenn er das jetzt schon verkünden würde und die Republikaner sähen bei den Zwischenwahlen nicht so gut aus, wie sie sich das erhoffen, dann würde man das natürlich Donald Trump anlasten. Das heißt, Donald Trump wird sich erst nach dem 8. November erklären. Das ist völlig klar. Ich halte den Faktor Mike Pence für völlig überschätzt. Mike Pence ist ein Außenseiter. Er wird keine Chancen haben, jemals Präsident zu werden. Er stützt sich auf den evangelikalen Flügel, aber das ist natürlich keine Basis, die ausreicht, um tatsächlich in die Präsidentschaft zu gehen. Ich halte Mike Pence eigentlich für eine Mediengeschichte. Mike Pence ist die Geschichte des absolut loyalen, devoten, geradezu stiefelleckenden Assistenten, der alles mitgetragen hat, was Donald Trump verbrochen, gesagt und getan hat. Er hat in Kabinettssitzungen Elogen auf Donald Trump gehalten, die waren also von einer tiefen Peinlichkeit geprägt. Also das ist die Geschichte des loyalen Mitarbeiters, der dann in Ungnade fällt und jetzt von Donald Trump quasi verfolgt wird. Donald Trump war so zornig auf Mike Pence, der sich geweigert hat, das Wahlergebnis zu manipulieren, dass da das Tischtuch wirklich zerrissen ist.
Aber Herr Gößler, er hat das immerhin getan. Er hat die Verfassung geachtet, er hat das Ergebnis anerkannt und Biden zum Präsidenten.
Das muss man anerkennen, natürlich, das muss man anerkennen. Er hat zur Verfassung gestanden, er hat zum demokratischen Prinzip gestanden. Er war bereit, den friedlichen Machtwechsel zu vollziehen. Er ist absolut verfassungstreu und er ist sicherlich ein Demokrat. Aber es wird nicht reichen, um ihn zum Präsidenten zu machen. Dieses Image gewissermaßen, immer Trump bedingungslos gefolgt zu sein, das wird Mike Pence nicht los.
Herr Kessler, wenn Sie sagen, Mike Pence wird es nicht, Trump, naja, wissen wir nicht so ganz genau. Es gibt einen dritten Namen, der seit kurzem in den Medien ist.
Und auf den sollte man achten.
Erzählen Sie, das ist der Gouverneur in Florida, Ron DeSantis.
Ron DeSantis. Auf diesen Mann muss man wirklich aufpassen. Er bringt sich in Position. Er ist ein Geschöpf Donald Trumps. Donald Trump hat ihn im Jahr 2018 zum Gouverneur in Florida gemacht. Jetzt setzt er sich ab. DeSantis achtet darauf, dass es keine gemeinsamen Auftritte mit Donald Trump gibt. Er stellt sich zunächst mal der Wiederwahl als Gouverneur am 8. November. Und das bringt ihm den Vorteil ein, dass Donald Trump ihn jetzt nicht mit Schimpf und Schande verfolgen kann, weil Donald Trump natürlich nicht Gefahr laufen kann, dass ein Demokrat zum Gouverneur in Florida gewählt wird. Aber Donald Trump ist stocksauer auf DeSantis. Er liegt zwar noch zurück, aber er holt auf. Und das Thema bei ihm ist, gibt es einen Trumpismus ohne Trump? Und es gibt ihn. Der Trumpismus heißt DeSantis, die Programmatik ganz weit rechts. Er steht mittlerweile an vorderster Front dieses Kulturkrieges gegen das liberale Amerika. Es sind provozierende Gesetze von ihm erlassen worden mit Blick auf Abtreibung, mit Blick auf Covid-19, mit Blick aufs Maskentragen, mit Blick auf die Impfung. Man nennt ihn Trump with a brain, Donald Trump mit Gehirn. Ganz wichtiger Indikator ist, er stellt sich gut mit den konservativen Medien. Er hat mittlerweile ein Abo für Auftritte bei Fox News. Fox News beginnt sich von Donald Trump zu distanzieren. Murdoch setzt sich offensichtlich von Donald Trump ab. Wall Street Journal und die New York Post haben kritische Artikel gegen Trump veröffentlicht mit Blick auf den 6. Januar. Also dieses Zusammenspiel zwischen dieser äußerst rechten Programmatik und die Wirksamkeit in den Medien, das könnte ein Erfolgsrezept für Ron DeSantis sein, auf den man, wie gesagt, achten muss.
Und er ist jung.
Er ist jung, er ist 43 Jahre alt. Ich meine, Donald Trump wäre 78. Und das ist natürlich ein Faktor, weil viele Amerikaner sagen, wir haben es hier mit wirklich einer Generation zu tun, die schon sehr alt ist, unsere politische Führung. Man gucke sich mal den Senat an. Ich meine, da sitzen, ich weiß es jetzt nicht, ich habe es mir nie angeguckt, wie viel über 80-Jährige. Aber man hat das Gefühl, sie wollen einfach nicht von der Macht lassen. Und da wird es, glaube ich, in den Augen vieler Wähler auch mal Zeit, wieder einen jüngeren Hoffnungsträger zu haben.
Es bleibt spannend. Soweit Thilo Kößler, ehemaliger Korrespondent von Deutschlandradio und guter Kenner des Landes. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Kößler.
Bitte schön, Frau Wohler.
Morgen in der Weltzeit geht es um den Weißkopfseeadler in den USA. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.